Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zurück zu einer neuen Folge zum Brasilien Grand Prix 2025. Ja, wir hatten mal wieder ein schönes Sprintwochenende und vielleicht sind wir auch ja eine Erkenntnis weiter, was den Weltmeisterschaftskampf angeht. Auf jeden Fall war jede Menge los und wir starten auch hier direkt rein, Marc. Ja, ein bisschen Zeitverschiebung hatten wir ja, Marc. Wie hast du das Ganze verfolgt?
Ja, die Zeiten gingen ja relativ gut klar, ne? Also ich würde sagen, fast zur Primetime. Konnte man gut gucken, habe ich live geschaut. Ich glaube, den Sprint, genau, den habe ich so ein bisschen versetzt geschaut, weil ich da am Basketball zocken war. Habe es aber geschafft, mich nicht spoilern zu lassen. Von daher war das ganz angenehm bei dir.
Ja, ich habe auch bis auf das Sprint-Qualifying alles live gesehen. Sprint-Qualifying habe ich dann Samstag morgens geguckt, genau. Und ja, am selben Tag dann eben noch das Qualifying und, nee, Quatsch, den Sprint und das Qualifying. Also war pickepacke voll der Samstag mit Formel 1 und ja, hat Spaß gemacht. Zwischendurch noch ein bisschen zweite Bundesliga geguckt. Also von daher im Sport, stand ganz im Sport der Tag. Und ja, also 18 Uhr Sonntag Rennen, muss ich auch sagen. Super Zeit. Hat mir gefallen und es ist ja, glaube ich, Ortszeit 14 Uhr gewesen, ne, in Brasilien. Das
kann
war ja
sein,
eine
ja.
Stunde vorverlegt. Weiß ich gar nicht, ob das die letzten Jahre auch so war. Aber ich sag mal, für uns, ja, sehr, sehr gut das Ganze. Und ja, wir wollen gar nicht lange fackeln und gehen hier direkt rein. Wieder anhand der Rennergebnisse, aber natürlich ja auch mit viel Bezug zum Sprint, weil ja doch einige interessante Dinge vorgefallen sind. Und ja, gehen wir direkt rein, wie beim letzten Mal schon, mit dem Sieger. Mhm. Lando Norris, Sieger im Sprint und im Rennen und ja, aktuell in der besten Form seines Lebens, der Saison.
Beides,
kann man so sagen. Ne?
Ja. Ja, also wirklich, gibt's wenig zu meckern, ne? Also perfektes Wochenende hingelegt. Ich glaube, er war sogar im freien Training auch auf der 1, ne?
Stimmt,
also,
in jeder Session. P1, ja, ja.
Also hatte in jeder Session P1. Sag ich mal, das Rennen hat er jetzt nicht ganz so krass gewonnen wie in Mexiko, aber es war jetzt auch nicht so, als ob er da mega hätte fighten müssen. Die Überholmanöver, die er auf der Strecke machen musste, waren alle bedingt durch die frischeren Reifen relativ einfach im Vergleich zu manchen anderen Überholmanövern, gerade so früher in der Saison. Von daher, ja, kann man, also gibt es nichts dran auszusetzen an seinem Wochenende, würde ich sagen.
Definitiv. Und ich wollte gerade mal so die Abstände hier anklicken und nicht wundern, wenn hier wirklich sehr laute Klickgeräusche im Hintergrund sind. Denn meine Computermaus ist eben kaputt gegangen und muss jetzt mit diesem Touchpad vom Laptop arbeiten. Komme mir hier vor wie Leo Lackner in seinen besten Zeiten auf Sky, der ja auch wieder mit besten technischen Voraussetzungen unterwegs war. Also von daher entschuldigt diesen Lärm der Klickgeräusche. Und ja, wie du sagst, Lando, eben, können wir kurz noch reingehen, im Sprint natürlich was auch an sich relativ knapp, weil Antonelli auch sehr gut gefahren ist. Da kommen wir später noch zu. Und ja, im Rennen natürlich ich hatte mich zwischendrin etwas gewundert, das war ja bei einigen der Fall, dass man die Softs ausgepackt hat, aber war ja natürlich auch wieder der Grund, dass die Hards nicht wirklich zu gebrauchen waren am Wochenende, ne? Ja. Und letzten Endes bleibt einem ja da nichts anderes übrig, aus ja, Mischung aus Mediums und Softs zu fahren, wobei ich ja eigentlich immer dafür bin, viele Boxenstops ist nie schlecht.
Ja, sehe ich auch so.
Da gibt's viel zu sehen, ist mir lieber als so ein Rennen mit Medium, Hard und ja, die fahren einfach durch. Also von daher, ja, und Lando in Top-Form, aber wir müssen ja hauptsächlich auch, glaube ich, über seinen Teamkollegen reden. Und da gehen wir erstmal in den Sprint rein. Und ja, da hatte eigentlich Lando auch seine Aktien im Spiel. Denn auf dem Curb, auf dem Piastri, ich sag mal jetzt, ja, ausgerutscht ist und dann quasi neben der Strecke gelandet ist, ja, für diese Pfütze, die da auf dem Curb lag, hat Norris so ein bisschen gesorgt, denn vorher ist er, das hat Antonelli im Boxenfunk dann noch erzählt, den Hergang, hat dann ein bisschen mehr Wasser verteilt, Norris Räder standen halt gerade, Piastri nimmt die Kurve, ja, auch sehr aggressiv über den Curb und ja, und schon, ja, das Aus für Piastri. Ich glaube, Colapinto hat es noch erwischt an der Stelle. Und Hülkenberg genauso. Ja, genau, also hatte das ja weitreichende ja, Auswirkungen, das Ganze. Und Norris, war Norris da so schlau oder war das einfach reiner Zufall?
Das ist einfach Zufall. Also, es, keine Ahnung, er muss ja eine Runde später auch wieder darüber. Also,
ja, da, natürlich, ne?
Also, das ist ja, nee, das, also, keine Ahnung, das, also, es ist ja viel gefährlicher, auch das Wasser da drauf zu bringen, wie auch immer, also, der Erste, der drüber fährt, hat immer das größte Risiko, sage ich jetzt mal.
Stimmt. Antonelli war halt sehr nah dran, hat's gesehen und hat erst gar nicht den Körb mitgenommen, ne? Aber, ja, ja gut, die dahinter dann, das ist das kann jedem passieren, also, das ist jetzt.
Ja, aber, ich sag mal, es gibt einen, ich habe eine Onboard gesehen, Max Verstappen hat den Körb auch erwischt. Sein Auto hat auch ausgeschlagen, aber er hat es gefangen.
Ja, gut, das ist dann immer.
Ich glaube, da merkt man dann auch noch mal manchmal den Unterschied von so einem Max Verstappen. Also die Onboard sah sehr, sehr ähnlich zu der von Piastri aus, nur dass Max es halt wirklich direkt gefangen hat, ohne da großartig Zeit zu verlieren. Ja, aber also wie gesagt, das ist weder irgendwie, also wenn das Norris Strategie war, dann sage ich, das ist wieder so krass. Dann gönne ich es ihm krass, fast.
Aber ich denke es auch nicht.
Nee, auf gar keinen Fall.
Aber genauso mache ich jetzt ehrlich gesagt Piastri da gar nicht so den großen Vorwurf in der Szene. Es ist so ein bisschen dieses, ja, auch Pech teilweise, was er hat. Natürlich auch das Sudden Loss of Talent die letzten Wochen. Aber so in der Szene mache ich ihm speziell keinen Vorwurf. Ist natürlich unfassbar unglücklich in der aktuellen Situation, weil er ja auch wichtige Punkte verliert, auch wenn es nur ein Sprint war. Aber da gibt es ja auch 8 Punkte zu holen. Von daher,
ja. Ja, und Norris hat ja genau die 8 geholt, ne? Also das ist ja, genau, das ist ja das Ding. Und ja, ich glaube, das ist so dieses diese Downward Spiral, die Abwärtsspirale, die man so oft irgendwie hat, die man ja immer bei den zweiten Fahrern bei Red Bull ganz gut beobachten kann, dann ist man irgendwie nicht schnell genug, so, was Piastri, also insgesamt ist er das natürlich, aber gerade jetzt im Vergleich zu Norris, auf die letzten Rennen, da fehlt ihm halt irgendwie so ein bisschen das Speed. Meistens sieht man das auch schon freitags und dann halt im Qualifying. Und dann versucht man halt mehr, dann nimmt man halt mal ein Risiko mehr und dann kann halt sowas passieren und dann macht's das nur noch schlimmer und dann ist man noch weiter weg, jetzt punktemäßig zum Beispiel, und jetzt muss er noch mehr Risiko gehen und dann kann natürlich noch mehr passieren. Und
wie wir dann auch wenn man, im Rennen gesehen haben.
Genau, ja, das ist dann halt, zu sowas führt das dann halt irgendwie. Und ja, also ich fand immer, der zweite Red Bull-Fahrer ist dann irgendwie so das beste Beispiel dafür, weil für die geht es ja meistens um die Karriere in dem Cockpit und die müssen dann mehr Risiko nehmen, um halbwegs an Max Verstappen dran zu sein. Und ja, und so ist das jetzt für Piastri mit der Championship quasi, weil die gleitet ihm so ein bisschen aus den Fingern in den letzten Wochen.
Ja, dann gehen wir ins Rennen rein mit der Szene, als er da innen reinfährt, in Kurve 1, Antonelli den Stoß gibt. Ja, Leclerc hatte am meisten Pech natürlich in der Situation, ne? Aber auch Piastri natürlich mit den 10 Sekunden Strafe. Und es war ganz interessant zu beobachten, auf ja diversen Plattformen, X und so, Insta, hat man dann durchaus gelesen und hat Antonelli öfters mal die Schuld zugeschoben. Zumindest so einige Leute, wahrscheinlich auch vielleicht Anti-Norris pro Piastri-Leute. Und ich habe mir die Szene sehr, sehr oft angeguckt. Je öfter ich die Szene dann gesehen habe, desto mehr Platz war natürlich auch rechts von Antonelli. Aber nichtsdestotrotz, ja, bin ich der Meinung, dass Antonelli ganz normale Linie da fährt und Piastri einfach zu optimistisch da innen reingeht.
Ja, also das ist für mich auch absolut keine kontroverse Szene. Mhm. Eigentlich Piastri ist nicht neben ihm, Piastri verbremst deswegen, sich, ist out of control, trifft ihn. Also das ist ein ganz klares Ding. Dass Piastri natürlich versucht, dagegen zu argumentieren, klar, weil es für ihn ja auch um viel geht. Aber also das ist, du musst nicht, weil du vermutest, dass sich jemand von hinten verbremst und reinstechen will,
genau,
provisorisch Platz lassen. Das ist ja Quatsch.
Dann müsste ich ja jedes Mal einen weiteren Bogen fahren, weil es ja theoretisch passieren kann, sobald nur einer hinter mir ist. Also
ja, eben. Also das ist wirklich Quatsch. Und außerdem ist ja auch die Sache, du musst ja auch mit bedenken, dass ja nicht Piastri mit allen vier Rädern auf der Strecke fahren soll, sondern du kannst ja diesen Curb komplett nehmen in der Kurve. Und wenn er sich nicht verbremst hätte, wäre er weiter auf dem Curb gefahren, dann hätte er da auch hingepasst. So, dann wäre er immer noch mit seinen rechten beiden Rädern auf der Strecke gewesen. Das heißt, er hätte die Kurve nicht gekürzt. Wäre immer noch legal gewesen. Er wäre links weiter auf dem Curb gewesen. Das hätte schon gepasst an sich. Aber er hat sich halt, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, man sieht halt sehr eindeutig, dass er sich verbremst und nicht mehr die Kontrolle über das Auto hat. Und ich sage sonst auch, wenn man diesen Verbremser nicht so klar gesehen hätte und dann passiert da eine Kollision, dann sage ich, kann man sich auch drüber streiten, vielleicht 5 Sekunden, wenn das möglich ist, kann man über das alles reden. Aber in dem Moment, in dem er komplett out of control ist, verbremst sich, kann die Kollision nicht mehr abwenden, er initiiert sie auf jeden Fall selbst. Ja, und dann auch noch mit einer Konsequenz, die man meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt jetzt auch vielleicht mit einberechnen muss. Ich bin eigentlich kein Freund davon, so das Bigger Picture mit einzurechnen, aber es ist halt, wenn es um die Weltmeisterschaft geht, er schießt 2 Leute ab, gewinnt dadurch die beiden Plätze. Ja, muss man schon irgendwie im Hinterkopf haben, wenn man Strafen ausspricht, finde ich. Ja. Weil,
das ist auf jeden Fall ein Argument so, ja.
Ja, und also die FIA hat das ja auch des Öfteren gemacht, gesagt, dass sie das mit in die Consideration nimmt. Ich erinnere mich da an 2021, wo die halt gesagt hat, als Max Verstappen, also als sie punktgleich waren im letzten Rennen und dann gesagt wurde, ja, wenn Max Verstappen eine Kollision verursacht, dann wird Hamilton Weltmeister. Mhm. Ist im Regelbuch auch nicht so verankert, wurde damals so gesagt. Einfach nur, damit er ihn nicht absichtlich rauscrasht in Kurve 1. Also deswegen so, die FIA bezieht sowas mit ein oder die Stewards und deswegen denke ich, ist die richtige Entscheidung die 10-Sekunden-Strafe. Mehr ist auch Quatsch, weil es war jetzt kein schlimmer Kontakt, aber 10 Sekunden müssen es schon sein, finde ich, damit die Strafe auch Wirkung zeigt.
Denke ich auch. Was noch ein bisschen schade war am Ende noch für Piastri, ich hatte ja das Gefühl, auch bei George Russell haben die Reifen auch ziemlich nachgelassen oder er hatte auch irgendwelche, ich glaube, Bremsprobleme, ich weiß nicht genau, was es war.
Ja, Bremsen war es irgendwie.
Dann, hätte Piastri ihn, wäre das Rennen vielleicht noch 1-2 Runden länger gegangen, hätte er ihn noch gefressen. Mhm. Na, aber ja, so mit Platz 5, während sein Konkurrent Lando Norris dann auf Platz 1 landet. In der Fahrer-WM sieht es jetzt so aus, dass Norris 24 Punkte vor Oscar Piastri ist. Und Oscar Piastri hat jetzt auch nur noch 25 Punkte Vorsprung vor Max Verstappen. Also das ist eine ganz, ganz interessante Konstellation. Und wir haben ja auch noch 3 Rennen und davon auch ein Sprint in Katar.
Genau, also es sind, kann noch alles passieren auf jeden Fall, aber es ist im Prinzip ein Rennsiegabstand fast.
Würde ich sagen, das Thema McLaren wird ja eh noch die nächsten Rennen sehr, sehr detailliert auftauchen. Und gehen wir weiter zum nächsten Team. Ja, und wie ich finde, mit 2 wirklich sehr starken Fahrern an diesem Wochenende. Und wir fangen an mit dem besseren der beiden an diesem Wochenende, nämlich Kimi Antonelli, 2. im Sprint und 2. auch im Rennen. Also wie ich finde, sein stärkstes Wochenende. Und gerade, wo er so, ich sag mal, Mitte der Saison auch mal so ein bisschen Kritik bekommen hat oder hier den einen oder anderen Fehler hatte, ist das jetzt doch mal wieder so ein Statement von ihm, dass er auch auf einer Strecke, wo ein George Russell sonst auch sehr gut klarkommt, dieses Wochenende auch gut klargekommen ist, dass er hier seinen Teamkollegen schlägt. Und Ja, also kann ich nur meinen Hut ziehen und fast hätte er ja auch meinen Hot Take somit erfüllt, nämlich dass es einen Antonelli-Sieg gibt in dieser Saison. Hm. Auf jeden Fall.
Stimmt.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe nicht mitgefiebert wegen dem Hot Take, wegen Lando, ne? Aber ich sag mal, rein theoretisch, ja, so nah wie dieses Mal war er noch nicht dran. Und aber auch ja, George Russell, finde ich, hat ein gutes Wochenende hinter sich, auch wenn er jetzt sich hier zweimal seinem Teamkollegen geschlagen geben muss. Gut, dann diese Bremsprobleme im Rennen. Aber auch sonst fand ich die beiden Mercedes wirklich in herausstechender Form.
Ja, auf jeden Fall. Also kann ich mich nur anschließen. Für Antonelli auf jeden Fall sein bestes Wochenende. Zwei zweite Plätze. Und ja auch in allen, ja, vier Sessions, ich weiß jetzt nicht, wo er im freien Training war, aber das nehme ich jetzt mal raus. In allen Sessions, wo es um was ging, hat er seinen Teamkollegen geschlagen. Er ist ja auch jedes Mal weiter vorne gestartet. Von daher muss man sagen, krasses Wochenende, ne? Also hat auch keine Fehler gemacht groß, ist da sein Rennen gefahren, im Sprint beinahe noch Norris bekommen am Ende, weil da die Softs so schnell abgebaut haben.
Stimmt, ja.
Also, ja, wirklich stark und George Russell halt auch nicht schwach, ne? Also, ja.
Und Antonelli sich am Ende auch gegen Verstappen noch bewiesen.
Stimmt,
muss man auch,
das auch.
Muss man ihm auch lassen. Hat er stark gemacht. Also von daher wirklich richtig starkes Ding. Und ja, ist eigentlich viel zu wenig Lob oder viel zu wenig Zeit für die gute Leistung von Mercedes. Aber wir gehen direkt wieder weiter zum nächsten Team. Und da sind wir auch schon wieder bei Red Bull. Und ja, Verstappen haben ja auch schon ein bisschen angedeutet, das Ganze. Aber da war das Interessante, glaube ich, so die Konstellation mit dem, was passiert ist zwischen Qualifying und Rennen. Zunächst erstmal im Sprint Max Vierter im Rennen aus der Boxengasse gestartet, nachdem er im Qualifying 16. wurde.
Ja.
Dann, das muss man sagen, war schlau, gab es den Motorentausch. Start aus der Boxengasse und dann fährt er einfach aus der Boxengasse noch aufs Podium.
Ja,
während
also das
sein
wirklich
Teamkollege der letzte Fahrer des Feldes war, von denen die angekommen sind.
Ja gut, aber auch mit der doppelten Strafe,
ja,
weil die Strafe nicht richtig abgesetzt.
Natürlich,
ja,
da ist was dran, aber
also, die Strafe hat er sich natürlich auch selbst eingehandelt,
ja,
aber dass die nicht richtig abgesessen wurde, das ging dann aufs Team. Also, da war jemand zu früh am Auto, wo ich mich wie immer frage, warum? Wie kann das passieren? Also, dann bau doch eine halbe Sekunde Puffer ein oder 0,3 Puffer. So, weil den Zeitverlust, den du hast für eine weitere 10 Sekunden Strafe, also, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, bei jeder, blöd gesagt, über alle Teams weg, bei jeder fünften, sechsten, 10 Sekunden Strafe passiert sowas fast, weil die zu früh dran arbeiten und dann kriegst du nochmal 10 Sekunden. Dann bau doch irgendwie 0,3 Sekunden Puffer mehr ein.
Mhm.
So, dann hast du im Average halt 0,3 Sekunden verloren, aber verlierst nicht von mir aus auch jedes zehnte Mal nochmal 10 Sekunden. Also es ist doch, unterm Strich wäre das doch immer noch eine gute Rechnung. Und dass du den Leuten einen Befehl gibst und die eine halbe Sekunde später erst am Anfang, am Auto anfangen zu arbeiten. Also, also es ist mir unfassbar, wie sowas immer wieder passieren kann. Aber gut, ich bin kein Mechaniker, der Boxenstops ausführt. Ich weiß nicht, wie es abläuft.
Vor allem
also,
bei Red Bull, Yuki, wo man sowas auch nicht unbedingt erwartet, ne, weil das ja wirklich gerade bei den Boxenstops ein Top-Team ist. Aber ja, was will man da machen? So für Tsunoda ist es natürlich Pech, aber dennoch finde ich, ja gut, er hat natürlich mit der ersten Strafe direkt den Grundstein gelegt, dass er da nicht mehr weiter vorne landen kann und von daher, ja. Aber ich glaube, reden wir dann doch lieber über seinen Teamkollegen Max. Das war herausragend. Also, und ich sag dir, wäre das nicht gewesen, dass die Karre im Qualifying so schlecht war, dann hätte er das Ding auch gewonnen.
Ja, also muss man fast schon von ausgehen, ne? Wenn er aus der Boxengasse sogar Dritter wird und das sogar, Obwohl er ja die harten Reifen da am Anfang direkt weggeben musste wieder, weil er einen Platten hatte.
Stimmt, ja.
Ne? Also gut, wer weiß, war vielleicht am Ende, im Englischen sagt man Blessing in Disguise, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine deutsche Übersetzung dafür irgendwie gibt, aber vielleicht war das ja dann sogar gut, weil die harten Reifen ja nicht so gingen. Wer weiß, was für eine Strategie er sonst gefahren wäre und ob die Jagd durchs Feld dann sonst so gelungen wäre. Aber ja, wird man nie wissen. Aber trotzdem, es war halt ein Boxenstopp, der eigentlich unnötig war. Halt, er war nötig, weil es einen Platten gab, aber der halt eigentlich nicht geplant war und trotzdem fährt er noch auf 3. Also das ist schon bemerkenswert.
Ja, 2-3 Runden länger und wahrscheinlich wäre es dann Platz 2 gewesen. Also deswegen, das ist eine Leistung, das ist einfach überragend und ich bin mir nicht ganz sicher, welches Rennen das war, aber das war auch Schumi in Brasilien, als er davon relativ weit hinten, glaube ich, auch noch aufs Podium oder auf Platz 4 fährt, wo er da Kimi noch überholt am Ende der Startziel. Da hat er auch mal so ein ähnliches Rennen abgeliefert. Daran hat mich
2006.
2006, ja.
Ja, ich glaube, das war, da war Kimi schon verpflichtet als sein Nachfolger und da hat er ihn dann da überholt noch.
Gut, stimmt, Alonso wurde Weltmeister auch, glaube ich, dann mit dem Ergebnis. Aber alle haben nur wegen Schumi gejubelt, quasi so als letzte Ehre, weil es sein letztes Rennen war. Da war ja Brasilien noch der letzte Grand Prix im Rennkalender. Und ja, schöne Zeiten. Ach, herrlich.
Good old times.
Aber ja, musste ich tatsächlich so ein bisschen dran denken. Und ja, gehen wir direkt mal hier weiter im Klassement. Ich denke, mit Red Bull sind wir auch erstmal durch. Team Nummer 4. Mal wieder relativ früh erwähnt. Nämlich Haas und wieder mal dank Oli Berman mit Platz 6 im Rennen. Und da muss man ja fast schon sagen, als Ferrari Akademiefahrer ist er da nicht nächstes Jahr einer für Hamilton?
Ja, wenn man
oder zumindest, nur nach der aktuellen wenn man dort Leistung bald einen Fahrerwechsel anstreben würde, weil ich finde, was Oli Berman gerade in der zweiten Saisonhälfte zeigt, da empfiehlt sich jemand für Höheres.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade die letzten beiden Ergebnisse, muss man schon sagen. Also ist nicht schlecht, ne? Also steht jetzt auch mit 40 Punkten auf Platz 11 in der Fahrerwertung. Das ist schon, so sag ich mal, von den kleinen Teams, nenne ich sie jetzt einfach mal, also die Top-Teams mal rausgerechnet. Hat er Albon vor sich? Okay, Albon gerade am Anfang der Saison sehr stark gewesen, auch ein Fahrer mit mittlerweile relativ viel Erfahrung. Hülkenberg mit dem Podium. Hedger ist auch vor ihm. Ja, und das war's. Alle anderen lässt er hinter sich. Und Hülkenberg und Hedger auch beide nur 3 Punkte vor ihm.
Wenn man dann überlegt, in unserer Zwischenbilanz, da war er ja, glaube ich, Vorletzter in der Fahrer-WM. Na, also jetzt mal die beiden, Cola Pinto Duhin ausgeschlossen, die habe ich jetzt mal als 1 gezählt vom Cockpit her. Na, aber so gesehen, eine Riesensteigerung, auch wenn er vorher schon, haben wir ja angedeutet, gute Leistungen gebracht hat, aber was er aktuell zeigt, ist wirklich stark. Und ja, wenn ich mir dann so gucke, bei Esteban Ocon, gut, im Sprint 11., das ist okay, im Rennen 12. ist jetzt eigentlich auch kein Ergebnis, wo man jetzt sagt, hier Katastrophe. Aber ist dann schon ein bisschen demütigend für ihn, wenn sein junger Teamkollege da jetzt doch relativ oft stärkere Leistungen zeigt als er. Und gerade von einem mit einer Erfahrung wie Ocon sollte man sich ein bisschen mehr erwarten.
Ja, genau, das ist halt irgendwie, ne? Also ich sag mal, das ist jetzt an sich, ja, manche Wochenenden laufen so, manche so, ne? Es ist jetzt kein Riesenabstand, aber wenn man dann noch mitbedenkt, dass Oli Berman halt seine erste volle Saison fährt und Ocon, der jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei ist, ist schon quasi für nächste Saison, wer da Fahrer 1 ist, vielleicht eine klare Sache, dann schon Richtung dem jungen Fahrer direkt.
Ja.
Wenn es sowas wie Fahrer 1 halt überhaupt gibt, ne, das ist ja bei so kleineren Teams nicht ganz so wichtig, sage ich mal.
War schon angedacht, dass, glaube ich, Ocon die 1 ist, einfach auf der Grund der Erfahrung, ist ja auch logisch, ne?
Mhm. Aber ja, ergibt für die erste Saison auch Sinn, ne? Aber
jetzt sportlich, muss ich sagen, überzeugt Berman aktuell mehr.
Ja, auf jeden Fall.
Deswegen, also wieder Chapeau, Olli Berman. Und ja, ein Team haben wir noch bei den Top 5. Und ein, wie ich finde, wirklich, ja, eine sehr interessante Vorstellung von beiden. Im Sprint gab es keine Punkte, ich sag mal, abgehakt. Hat ja trotzdem noch 10. Solides Ergebnis, aber im Rennen dann Platz 7 und 8, Liam Lawson vor Isaac Hadjar. Und da muss man wirklich sagen, beide mit einem absolut ähnlichen Speed, überhaupt zuletzt finde ich auf einem ähnlichen Niveau, was auch zeigt, dass Liam Lawson wirklich sich zurückgekämpft hat. Starke Leistung von ihm. Hadjar sowieso schon die ganze Saison viel Lob bekommen. Was mich hier noch interessiert, und das war leider nicht in den TV-Bildern, es gab ja noch eine Kollision der beiden in der vorletzten Runde, meine ich, in Kurve 1, wo Hadjar kurze Zeit vor Liam Lawson war. Dann haben sie sich berührt und Lawson war wieder vor Hadjar. Ich weiß nicht, ob du da Bilder zugesehen hast.
Nee, leider auch nicht. Also da habe ich auch nur, war da ganz kurz gelb auch? Da war dann die gelbe Flagge auch kurz kann draußen, sein, meine ich, ja. Ne? Ja, ich glaube, deswegen war die gelbe Flagge auch irgendwie draußen oder so. Aber ja, also ich habe es auch nur, die Kommentatoren haben das dann auch gesagt. Die haben aber auch keine Bilder zu gehabt auf der Front TV, sondern die haben das auch nur an dem, na, wie heißt das, an dem GPS gesehen, dass es wohl die beiden gewesen sein müssen. Ja, aber habe ich tatsächlich auch nichts zugesehen. Ja, aber gut, ist natürlich ein bisschen unnötig, ne? Also wenn man jetzt überlegt, ja. Wenn das ein Doppel-DNF daraus geworden wäre, dann hätten die sich aber richtig was anhören können von ihrem Team. Aber ich sage mal so, ging es ja dann nochmal gut. Doppelpunkte, auch wichtige Punkte, ne? Also ich meine, wir haben ja gerade schon über Haas geredet und dass Olli Berman da jetzt ordentlich die Punkte reinholt. Von daher ist es ja auch wichtig, dass die Racing Bulls auch ihre Punkte einfahren. Denn, wenn ich jetzt mal hier so einen Blick auf die Konstrukteursmeisterschaft werfe, gut, Platz 5 Williams ist so, hat so ein bisschen Abstand vor den restlichen Teams mit den 111 Punkten. Mhm. Aber dann Racing Bulls 82, Aston Martin 72, Haas 70 und Kick Sauber 62.
Oh ja,
ja. Das ist schon, und jetzt gerade, also wenn ich jetzt sehe, wie viele doch da jetzt auch in den Punkten gelandet sind. Also ich meine jetzt Doppelpunkte von den Racing Bulls, Olli Berman hat Punkte geholt. Dann, ja, also da kann dann auch viel passieren jetzt in 3 Rennen, muss ich sagen.
Auf jeden Fall. Das wird noch ein ganz, ganz heißer Tanz. Und das sind ja auch so die Fights, die mich dann auch interessieren, neben der WM. Ja. Und würde ich sagen, sind wir mit den Top 5 Teams durch? Und hören uns dann im nächsten Kapitel mit den Bottom 5.
Er blutet, er taumelt und steht doch wieder auf. Bastian Schweinsteiger im WM-Finale 2014 in Rio. Gezeichnet, aber unerschütterlich. Diese Bilder machten ihn zur Legende. Doch der Weg dahin, der war lang. Vom frechen Lausbub mit wilden Frisuren und Eskapaden über bittere Niederlagen, wie zum Beispiel das Finale Dahorn, bis hin zum Anführer, der Bayern zum Triple-Sieger machte und Deutschland zum Weltmeister. Die ganze Geschichte von Bastian Schweinsteiger, der blutige Weg zur Legende, hört ihr jetzt in den 100 Fußballlegenden, überall wo es Podcasts gibt.
Kapitel 2 der heutigen Folge von Brasilien 2025 und wir gehen wieder direkt rein in die Punkteränge und ja, fangen mit etwas an, was uns natürlich wieder mal sehr, sehr freut, nämlich mit Kick Sauber und Nico Hülkenberg auf Platz 9. Zwei wichtige Punkte mal wieder, tut dem Burschen auch ganz gut, dass er erneut Punkte holt und ja, man muss natürlich sagen, also das war ein heißer Tanz bis zum Ende. Wir haben ja eben schon darüber geredet, über das Duell der beiden Racing Bulls. Hülkenberg hat auch selber sehr lange mit Hadjar gekämpft, hatte dann wirklich, ich glaube 34 oder 35 Runden alte Softs, also auch nicht die besten Bedingungen mehr. Hat dann tapfer Stand gehalten, hinter sich dann Pierre Gasly, eine Kolonne mit Alex Albon, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Fernando Alonso und Colapinto war dann auch schon wieder in Nähe. Also das war wirklich ein kompletter Konvoi am Ende, der entstanden ist. Natürlich auch durch unter anderem Nico Hülkenberg, der da viele aufgehalten hat, was ja gut war. Und ja, so wichtige zwei Punkte. Zwischendurch dachte ich, oh, der wird jetzt durchgereicht aufgrund der Softs. Aber hat er gut gemacht. Ja, und ja, seinen Teamkollegen müssen wir natürlich auch nochmal kurz reden. Ja, zunächst im Sprint dieser böse Unfall, muss man wirklich so sagen. Also, der ist schon mächtig eingeschlagen bei der Aktion. Wichtig natürlich, dass Bortoleto da nichts mehr passiert ist. Und jetzt muss ich kurz überlegen, es war ja kurz die Spekulation, ob man das Auto noch fürs Qualifying fertig bekommt. Ist aber nicht gefahren, ne?
Nee, ich meine nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, es war.
Ich glaube, man hat applaudiert, weil man das Auto fertig hatte, aber die Zeit hat nicht mehr gereicht, ne, um noch eine gescheiterte Runde zu setzen, ja.
Ja, genau, so war das irgendwie. Also es war dann ganz knapp, ne? Aber dass es überhaupt knapp war, fand ich schon krass.
Starke Arbeit der Reparatur. So eine, ja, die waren ja schon permanent dran und das fast noch fertig zu kriegen, echt stark, also wirklich.
Ja, und vor allem, weil normalerweise, also was heißt normalerweise, macht wahrscheinlich jedes Team auch ein bisschen anders, aber wenn jetzt ein Fahrer so einen Crash hat, dann probiert man normalerweise in den freien Stunden, sage ich mal, zwischen den Sessions, dann auch die Mechaniker von der anderen Seite der Garage mit ranzuholen, was bei Kick Sauber ja gar nicht ging, weil die mussten ja auch bei Hülkenberg reparieren. Also bei ihm war es dann nicht kritisch, sag ich mal, also zeitkritisch, aber trotzdem hatte die Seite der Garage ja trotzdem auch zu tun, weil er war ja auch einer von denen, die Pfütze erwischt hatten. Stimmt, und eingeschlagen sind. Und auch wenn er dann weiterfahren konnte mit Frontflügelwechsel oder so, hat man ja trotzdem Schaden am Auto, beziehungsweise muss trotzdem das Auto ja komplett durchchecken, weil bei so einem Einschlag, ne, muss man ja trotzdem gucken, ob alles passt, ob da nicht doch irgendwo noch Schaden ist, den man nicht gesehen hat direkt. Und ja, deswegen musste das quasi auch wirklich nur die Seite von Gabriel Bortoleto reparieren. Da auf jeden Fall Kompliment an die Mechaniker. Ja, aber gebracht hat seinem Rennwochenende leider nichts, ne? Auch doch seinem Heimwochenende.
Ja, das ist natürlich äußerst unglücklich, denn da war direkt wieder nach Start die Sache für ihn zu Ende, beziehungsweise ja, also bei Sky hieß es dann, Stroll hätte ihn da rausgedrängt. Ich habe da jetzt nicht so unbedingt die Schuld bei Lance gesehen. Ja, aber es war halt ein Unfall, ein Racing-Incident, meiner Meinung nach, der passieren kann. Und natürlich sehr, sehr unglücklich für Bortoleto beim Heimrennen, dass es ihm da passiert.
Ja, also sehe ich ähnlich. Das ist halt irgendwie ein Racing-Incident. Es ist irgendwie eine blöde Situation gewesen, ne? Und dann, ich sag mal, an anderen Stellen oder an anderen Strecken, da geht sowas dann auch nochmal gut. Da war es halt echt maximal unglücklich, ne? Dass er dann da quasi direkt die Bande so nah hat und das Rennen dann für ihn zu Ende war.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja, gehen wir dann mal weiter im Klassement und sind immer noch in den Punkten. Nämlich Platz 10 mit Pierre Gasly, der auch im Sprint einen Punkt geholt hat mit Platz 8. Muss ich sagen, wirklich eine starke Leistung im Alpin. Im Vergleich mit dem letzten Jahr Brasilien natürlich eine herbe Enttäuschung.
Ja, gut.
Das kann man ja auch nicht wirklich als Messlatte heranziehen. Nee, aber wirklich Pierre Gasly zuletzt auch von uns durchaus Kritik bekommen. Hatten wir auch gesagt, dass Colapinto durchaus ebenbürtig ist und Gasly zuletzt mehr oder weniger enttäuscht hat im Vergleich zum Teamkollegen. Aber hier, ja, hat er mal wieder gezeigt, finde ich, was er drauf hat. Zwei Punkte im Alpin ist eine Leistung. Das ist mehr als das Auto kann. Also muss man einfach so sagen, da erwartet man eigentlich gar nichts mehr sportlich in der Saison. Und von daher gutes Ergebnis für Pierre Gasly, Selbstvertrauen tanken einfach und für nächstes Jahr dann ein gutes Auto hinstellen. Also was anderes kann Alpine ja gar nicht mehr machen. Deswegen so ein kleiner Achtungserfolg, freut mich.
Ja, denke ich auch. Also vor allem auch Gasly in Sao Paulo irgendwie auch immer stark. Ne?
Stimmt,
also
ja.
Liegt ihm tatsächlich die Strecke. Aber ja, Alpine fährt da hinten um die goldene Ananas. Also die sind 40 Punkte hinter dem nächsten Team. Da geht's in den Konstrukteuren um nichts mehr. Sag ich mal, auf den Plätzen in der Fahrerwertung, ich glaube da, ob Pierre Gasly dann am Ende, ich weiß jetzt nicht, wo er ist, aber jetzt blöd gesagt 15., 16. oder 14. ist, das wird ihn auch nicht sonderlich interessieren. Da nimmt man das einfach Rennen für Rennen, probiert das Maximum rauszuholen und zweimal einen Punkt hier zu holen an dem Wochenende war, glaube ich, mehr, als sich jeder ausgemalt hatte bei Alpine.
Und für Franco Colapinto gibt's unabhängig vom Rennergebnis noch eine gute Nachricht. Denn der Vertrag wurde, ja, doch ein bisschen überraschend, wie ich finde, verlängert.
Ja, und also gut, er hat sich ja gefangen, sage ich mal.
Genau, so, ne? Wir haben es ja auch angedeutet, zuletzt solide, hatte keine selbstverursachten Crashes mehr.
Ja,
und von daher, was ja auch erstmal wichtig war, zuletzt auch ein gesteigertes Niveau. Also von daher, ja, ist in Ordnung, dass man ihm hier eine Chance gibt. Ich hätte gern nochmal Jack Doohan gesehen, aber ich sag mal so, ja. Man muss ja auch gucken, was bietet der Markt, welche Alternativen hat man und auch die Sponsorengelder, die ein Colapinto mitbringt,
genau,
sind natürlich
ja
auch nochmal ein starkes Argument.
Genau, das ist es, glaube ich, auch dann am Ende. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man irgendwo eine sichere oder eine Option hat, die auf jeden Fall besser wäre. So, also das ist alles mit einer gewissen Art von Gamble verbunden. Ne? Man könnte jetzt überlegen, okay, probieren wir es mit Jack Doohan nochmal. Bei Colapinto hat man jetzt aber schon gesehen, was man kriegt und ich sag mal, das ist auch okay. Ja, er ist jetzt nicht so krass positiv rausgestochen, ne? Aber er hat doch auch hier und da Pierre Gasly geschlagen, was schon auch ein Achtungserfolg ist, würde ich sagen. Und deswegen, ja, also ich kann es verstehen irgendwie, dass man da sagt, okay, komm, baut nicht mehr so viele Crashes, das heißt, er verursacht jetzt nicht so viele Kosten. Gut, jetzt hat er im Sprint natürlich direkt wieder einen, aber gut, ich meine, das war an der Stelle, ne, wenn in der gleichen Runde an der gleichen Stelle auch noch zwei andere Fahrer crashen und Hülkenberg und Piastri.
Ja, deswegen, da mache ich jetzt auch wie bei Piastri keinen großen Vorwurf.
Ja, genau, also bei den Bedingungen, das kann wirklich passieren. Wie gesagt, wenn es Hülkenberg und Piastri passiert, dann kann man das nicht auf, der ist Rookie oder der ist nicht gut genug schieben. Deswegen, ich kann es dann doch irgendwie ein bisschen verstehen, dass Alpine ihm den Vertrag anbietet. Bin ich gespannt, was er dann auch nächste Saison zeigt, wenn das Auto hoffentlich ein bisschen kompetitiver ist.
Ja, mit Mercedes-Motoren.
Stimmt.
Und das, glaube ich, ist ein großes Argument für Alpine.
Glaube ich auch, ja.
Dann gehen wir mal weiter im Klassement außerhalb der Punkteränge und ja, auch wenn es knapp für ihn war, Alexander Albon auf Platz 11, schade, kein Punkt mehr geholt im Sprint. 17. Teamkollege Carlos Sainz im Sprint, Platz 14 und im Rennen Platz 13. Ja, so ein bisschen im Niemandsland, wobei Sainz dann auch an der großen Gruppe dran war. Also eigentlich auch sehr nah an den Punkten dran, wenn man es so nimmt. Aber ja, war jetzt nicht so das Wochenende von Williams.
Nee.
Ich überlege gerade, ob es noch irgendwelche besonderen Vorkommnisse gab. Aber diesmal war es, glaube ich, auch bei Sainz relativ ruhig.
Ja, Albon war im Sprint nur so weit hinten, weil der Bortoleto hinter ihm den Crash hatte. Und dann ist Albon auf den Frontflügel gefahren und er hat sich im Unterboden verkeilt, weshalb Albon dann gar nicht mehr richtig lenken konnte.
Stimmt, ich erinnere mich. Ja, gut, das ist natürlich dann auch Pech, ja.
Genau, deswegen sieht diese 17 im Sprint, also er war auch nicht in den Punkten im Sprint, er war, glaube ich, knapp hinter den Punkten, aber deswegen sieht das dann ein bisschen böser aus, als es am Ende eigentlich war für ihn im Sprint, aber ja, nichtsdestotrotz, das hat ihn jetzt keine Punkte gekostet, das wäre so oder so eine Nullnummer für Williams gewesen, das Wochenende. Ich habe ein Interview mit James Vowles gesehen, oder nee, mit Albon hat es, glaube ich, gesagt, dass Williams alles auf Las Vegas setzt. Mhm. Da geht das Auto gut, da erwarten die wirklich gut zu sein. Also da gehen die mit hohen Hoffnungen ran. Hat dann gesagt, mit so einem Blick auf die Konstrukteursmeisterschaft, weil das ist alles, worum es für Williams gerade geht, ne? Die sind ja auf Platz 5, haben eigentlich ein ganz gutes Polster auf den Sechsten mit, ich glaube, über 30 Punkten oder ziemlich genau 30. Er hat gemeint, wenn wir in Vegas nochmal Punkte holen, dann sieht das nach einem komfortablen Polster aus und dann sollte das klappen diese Saison. Das klang schon so, als ob die sich bei den anderen Rennen keine Punkte erhoffen mehr dann.
Ist ehrlich Vegas. Unrealistisch, also von daher.
Ja. Ich glaube, die haben auch schon viel auf nächstes Jahr geschiftet, weil die ja doch ein bisschen Vorsprung vor dem Mittelfeld hatten.
Ich meine, man hat fleißig Punkte gerade am Anfang gesammelt, dann diese Achtungserfolg von Sainz mit dem Podium. Also von daher, ja, die wichtigen Punkte, glaube ich, hat man schon geholt. Und jetzt muss man das Ding nur noch nach Hause fahren. Ich habe gerade überlegt, irgendeinen Übergang mit apropos nach Hause fahren, jetzt auf die Schnelle nichts eingefallen, denn wir sind jetzt bei Aston Martin. Ja, da gab es im Rennen nicht viel nach Hause zu fahren mit Platz 14 und 16 hier. Im Sprint schaue ich gerade nochmal. Da war es natürlich wesentlich besser. Fernando auf Platz 6 und Lance auf 9. Überhaupt in der Sprint-Quali stimmt, da hat Aston Martin sehr gut abgeschnitten mit Platz 5 und 7. Also beide auch auf einem sehr starken Niveau. Aber dann über das Wochenende hat der Aston mal wieder abgebaut. Ja. Und da war dann nicht mehr allzu viel drin.
Ja, das
gerade also in der Rennpace auch am Ende. Alonso zwischendrin war zweimal vor Hülkenberg auch in Kämpfen um Punktränge. Aber dann haben die Reifen wieder sowas von nachgelassen und dann ging bei Alonso nichts mehr. Also, ja.
Also ich hatte mir da auch irgendwie nach dem Sprint oder auch nach dem Sprint-Qualifying vor allem erstmal, hatte ich mir da irgendwie mehr erhofft. Da waren
auch wirklich beide Fahrer stark, ne?
Ja, genau. Ne? Das ist ja meistens so ein Zeichen für, das Auto geht auf der Strecke gut und so. Und im Sprint, ich meine, 5 und 9 für Aston Martin aktuell gute Position, ne? Habe ich gedacht so, vielleicht geht da auch im Rennen was. Aber ja, ich glaube, das war so dieses hatten wir, glaube ich, auch in irgendeiner Folge schon mal geredet, dass Alonso ja meinte, oft fühlt sich das Auto gar nicht so schlecht an, aber dann machen alle irgendwie so immer weiter Schritte nach vorne und das passiert bei Aston dann irgendwie im Laufe des Wochenendes nicht. Also ich glaube, damals ging es so drum über im Laufe des Qualifyings, aber
stimmt, in Q1 immer noch stark, ne? Aber dann wird's immer schlechter. Ja,
aber ich glaube, das lässt sich halt auch an sich aufs Wochenende übertragen, gerade wenn man wie an dem Wochenende so wenig freie Trainings hat, sage ich mal, dann ist man vielleicht im Sprint Qualifying und Sprint noch ganz gut, weil alle anderen noch nicht diese kleinen Setup Changes gemacht haben oder so und das Auto perfekt abgestimmt haben. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass Aston Martin dann wirklich so in den, sag ich mal, früheren Sessions immer noch gut ist am Wochenende.
Stimmt, FP1 meistens Top 10 irgendeiner von beiden und danach, ja, findet man die meistens auf Platz 12 bis 18 oder so wieder. Ja, das ist, ja, beschreibt ganz gut die Saison bei Aston irgendwie, finde ich. Und ja, auch die werden die Saison irgendwie zu Ende bringen. Aber da ist ja eigentlich noch ein bisschen was möglich in der Konstrukteurswertung. Also so weg von der Musik sind sie da nicht. Von daher, die ein oder anderen Punkte könnten da auch noch bei rausspringen. Also so ganz wegwerfen sollte man das hier natürlich nicht.
Nee, auf keinen Fall. Die sind ja auch Platz 7 aktuell. Also Haas ist 2 Punkte hinter ihnen, Kicksauber 10 und die Racing Bulls sind 10 Punkte vor denen. Also mitten im Kampf.
Ja. Ja, deswegen. Wegwerfen sollte man das nicht. Und apropos wegwerfen.
Oh Gott.
Oje. Kommen wir zum letzten Team heute.
Ach ja.
Ach Gott.
Ja, wegwerfen ist ja.
Scuderia Ferrari, ja, ein Wochenende, ich sag mal, fast zum Vergessen. Ich scrolle mal hier hoch kurz im Sprint, da hat man ja noch Platz 5 und Platz 7 geholt. Ein paar Pünktchen da rausgeholt, aber ja, ich sag mal dann, alles, was danach kam, war eher suboptimal für Ferrari. Und gut, jetzt muss man natürlich auch sagen, wir haben ja eben über die Szene schon geredet, im Rennen mit der Strafe für Piastri, wo er dann Antonelli berührt und dann Leclerc auf drei Rädern weitermachen muss und ausscheidet. Da kannst du natürlich mit Charles Leclerc keinen Vorwurf machen.
Nee.
Also da kann er überhaupt nichts für. Wer weiß, vielleicht hätte er ja wirklich ein sehr, sehr gutes Rennergebnis am Ende gehabt. Deswegen möchte ich ihn da so ein bisschen auch rausnehmen aus der Kritik. Kommen wir zu Lewis Hamilton. Ja, das war halt gar nichts am Sonntag, ne?
Nee, das war wirklich nichts. Also, ja, das weiß ich nicht. Also gerade der, wann war das, am Ende von Runde 1 oder am, oder war das schon Runde 2? Ich weiß nicht, da, wo er sich den Flügel abgefahren hat.
Start-Ziel. Oh.
Also das weiß ich nicht. Das sah wirklich.
Das war eine Szene, also das hätte ich von Hamilton wirklich nicht erwartet.
Nee, also das sah wirklich schlimm
auch,
aus.
Wenn man überlegt, sehr, sehr gefährlich, weil ja da auch diese Mauer kommt bei der Boxeneinfahrt.
Mhm. Er hat auch noch eine Strafe für bekommen, tatsächlich.
Ja. Kann ich nachvollziehen, absolut.
Ja.
Weil wenn da irgendwas passiert, also dann kann das ganz, ganz böse enden. Und ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie zuletzt bei Hamilton das Gefühl, leichter Aufwärtstrend oder zumindest so, ja, dass man sagt, langsam hat er sich wieder gefunden, aber ja, das Wochenende lässt ihn dann doch mit viel Fragezeichen wieder zurück.
Ja, er hat jetzt auch, ne? Das Wochenende davor war auch schon nicht gut. Na, also die letzten beiden Wochen waren echt gar nichts. Halt auch mit selbstverschuldeten Fehlern, auch bei beiden eine Strafe bekommen. Ja, es ist so ein bisschen, läuft nicht so bei ihm. Und ja, Charles Leclerc hat halt irgendwie das Pech gepachtet. So, das ist, also Charles Leclerc, um nochmal darauf zurück, der kann einem echt leid tun, ne? Also das ist wirklich, er lässt ja in Kurve 1 sogar, wenn du dir die Szene anguckst, er lässt ja sogar richtig viel Platz zu Antonelli.
Ja, also der macht ja überhaupt nichts falsch in der Szene.
Ja, also wenn überhaupt, könnte man sagen, er war sogar übervorsichtig eigentlich. Ne? Und dann erwischt es ihn halt trotzdem. Also es ist wirklich, ja, ihm war die Enttäuschung auch ins Gesicht geschrieben bei den Interviews dann danach. Ja. Das ist wirklich einfach Pech. Wenigstens läuft es bei ihm privat wohl ganz gut, ne? Das ist vielleicht auch noch eine News, er hat sich ja verlobt.
Stimmt, Glückwunsch an der Stelle.
Genau, also da wird er, glaube ich, viele Frauenherzen mitgebrochen haben, dass er jetzt auch ganz offiziell vom Markt ist, so, aber ja, wenigstens scheint es bei ihm, ja, wie sagt man immer, Glück im Spiel, Pech in der Liebe oder andersrum. Und bei ihm ist wohl Pech im Spiel aktuell das Ding dafür, Glück in der Liebe. Ja, also das ist, er kann wenig dafür, aber ich sag jetzt mal, im Sprint hat der Ferrari jetzt auch nicht so gewirkt, als ob er da um den Sieg hätte mitfahren können am Sonntag. Ne?
So direkt muss man dann auch ehrlich sagen. Dann auf Dauer wäre wahrscheinlich nicht da gewesen.
Genau, als hätte wahrscheinlich, wäre, also die Mercedes waren schneller unterwegs, die McLaren oder auf jeden Fall Norris, Piastri.
Wer weiß,
mit der Strafe,
hätte er dann
weiß ich
mit
nicht.
Oli Berman gekämpft.
Ja, oder vielleicht mit Max Verstappen, ne? Wenn der dann von hinten durchs Feld kommt, wer weiß, ne? Leclerc, Verstappen auch immer für einen guten Fight zu haben. Ja, auf jeden Fall schade. Aber wir werden es nie wissen. leider. Ja. Mal gucken, was bei Ferrari für den Rest der Saison noch geht. Denn auch da, muss man ja sagen, geht's ja noch um Konstrukteursplatzierung, weil Ferrari ist jetzt auf den 4. Platz gerutscht. Dadurch, dass an dem Wochenende jetzt bis auf die paar Punkte im Sprint nicht viel ging, Max Verstappen für Red Bull gut gepunktet hat, somit ist Red Bull auf der 3. Mercedes zieht ein bisschen weg mit 398, Red Bull 366, Ferrari 362. Gut, bei der Konstrukteurswertung kann immer noch mal viel mehr passieren, weil ja zwei Fahrer scoren können. Ja, wird auch noch ein spannender Fight zwischen den drei Teams, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wird auch wahrscheinlich von Netflix wieder gut aufgebauscht, das Ganze.
Ja.
Aber da hat man auf jeden Fall einige Themen wieder.
Ja, denke ich auch.
Also, von daher, ja, würde ich sagen, mit der sportlichen Analyse sind wir durch. Ich überlege gerade, hatten wir nicht noch irgendeine News, die wir hatten? Ach, nee. Genau, bezüglich Audi. Ach,
stimmt, gibt's genau.
Noch eine kleine Sache, und zwar am, je nachdem, wann die Folge online ist, am 12.11. gibt es abends um 21 Uhr deutscher Zeit die Vorstellung des neuen, ja, nicht Boliden, weil der Lackierung, sag ich mal, ne, oder generell von Audi, es ist gar nicht so richtig, glaube ich, durchgelungen, was alles vorgestellt wird, ob auch vielleicht neue Sponsoren ja, da eine Rolle spielen, ne.
Ja, irgendeine Art, ich glaube, sie haben es als Reveal-Event, es ist ein bisschen vage gehalten, ja. Wahrscheinlich will man so ein bisschen die Spannung anheizen damit, wer weiß, aber ja, also keine Ahnung, was uns da erwartet, aber einschalten wird sich bestimmt lohnen als Formel-1-Fan.
Ja, da bin ich doch mal sehr gespannt, was Audi uns da zaubert. Und ja, wir zaubern euch jetzt noch unsere Awards hin, wo ich finde, ja, da gibt's durchaus Auswahl.
Ja,
und wir fangen mal an mit dem Platin Award. Und ja, ich glaube, wir können das so gestalten, dass wir da wieder verschiedene nehmen. Dann würde ich dir mal den Vortritt lassen, weil ich sehr gespannt bin auf deine Wahl.
Ja, also normalerweise bei so einem Wochenende müssten wir ja Norris nehmen. Ich habe den aber ja in Mexiko, glaube ich, schon genommen. Deswegen sage ich jetzt mal, ich gebe ihn Antonelli. Bestes Formel-1-Wochenende. Zwei zweite Plätze. Gute Qualifyings. Ja, alles richtig gemacht an dem Wochenende. Ich glaube, McLaren und Norris ist halt gerade einfach ein bisschen schneller. So. Und trotzdem war es im Sprint knapp. Von daher, ja, für mich Kimi Antonelli. Ich glaube, der... Ja, wie gesagt, bestes Rennwochenende seiner Karriere.
Finde ich witzig, denn die Option Antonelli wäre quasi meine Option für irgendwie einen Bonus-Award oder so gewesen. Und so hätte ich noch den anderen nehmen können. Ja, jetzt wird's doch ein bisschen schwieriger für mich. Zwei Gedanken habe ich natürlich, auch Lando, wie ich finde, cooles Wochenende wieder. Dann natürlich auch die Leistung von Max, die man eigentlich ehren muss. Da tue ich mir jetzt so ein bisschen schwer, wenn ich da irgendeinen auslasse, ne? So kommt es mir fast schon vor, was dem Ganzen nicht so gerecht wird. Und mit dem Argument Fahrer-WM und jetzt dem ausgebauten Vorsprung auf 24 Punkte bekommt es von mir Lando Norris.
Mhm. Ja, bei so einem Wochenende, ne? Ja, wäre eigentlich auch schlimm, wenn er ohne ein Platin Award da rausgeht. Ja, ja.
Da kann man ihn jetzt nicht außen vor lassen. Und ja, jetzt geht's weiter mit der Fluppe des Rennwochenendes. Und ja, ich will dieses Thema eigentlich nicht schon wieder aufmachen, aber mir bleibt fast gar nichts anderes übrig. Also es tut mir fast schon wieder leid. Ehrlich.
Ja, komm, hau raus.
Jetzt ich habe noch zwei Gedankengänge dazu. Natürlich, es geht um im Bereich Ferrari. Jetzt ist die Überlegung, das Team allein wegen dem Ergebnis. Ich möchte aber Leclerc irgendwie so ein bisschen ausklammern, weil ich finde, im Rennen konnte er ja nichts für. Ja.
War gut, ne? Eigentlich.
Ja. Ja, eigentlich ist Lewis hier die Enttäuschung, ne? Und auch mit amateurhaften Fehler wie diese Kollision auf Startziel, wo er sich auch den Flügel abfährt. Also, ja, sorry, muss ich jetzt die Fluppe wieder mal Lewis Hamilton geben?
Ja, ja.
Ich bin echt bei der Auswertung am Saisonende gespannt, ne?
Ja, also, war auch eine meiner Überlegungen. Ich hatte mir zwei überlegt und wollte dann auch den anderen nehmen. Bei mir ist auch, es tut mir aber auch weh, Gabriel Bortoletto. Ja, also es ist echt hart irgendwie, sein Heim-Grand Prix. Und eigentlich war er schon so ein bisschen im Aufwind jetzt so mit in der laufenden Saison. Ja, bei ihm ist richtig Fortschritt zu erkennen. Aber ja, das war, dieses Wochenende war es irgendwie nix. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so der Druck, Heimrennen, glaub alle erwarten,
dass das viel
ausmacht, dass du performst. Ja. Ja, dann stehst du unter Extradruck, du weißt so, deine Familie ist in der Garage, alle gucken zu, Verwandte, Freunde sind wahrscheinlich alle vor Ort gewesen. Die ganze Nation, er hatte ja auch echt viele Fans da, muss man ja auch sagen. Ne? Ist ja für einen Fahrer, der so weit hinten im Feld ist, auch nicht normal, dass wirklich Sprechchöre angestimmt werden auf den Tribünen und so. Mhm. Aber ja, die Fans hatten relativ wenig zu jubeln, leider. Ja, es ist dann leider meine Fluppe. Er ist, ja, es waren jetzt keine Kollisionen, die einfach, sag ich mal, sie waren vermeidbar, aber jetzt auch nicht so, dass es absolute Amateurfehler waren. Ja. Aber ja, es ist dann Doppel-DNF im Heimrennen.
Wo der Teamkollege auch 2 Punkte holt, sagen wir mal so.
Ja. Ne? Und, ja. Genau, ja, wo vielleicht was drin gewesen wäre. Ne? Ich meine, die hätten den wahrscheinlich für 1 Punkt bis in die Morgenstunden gefeiert. Mhm. Ne? Der, aber ja, so ist es halt manchmal leider. Und dann gibt's jetzt leider auch noch die Fluppe von mir hinterher.
Ja, ist nachvollziehbar. Deswegen. Bisschen schade für Bortoleto, auch wie du auch gesagt hast, bisher eine starke Saison, zumal er sich enorm gesteigert hat im Laufe der Zeit. Und ja, wir haben jetzt noch ein Wochenende Pause und dann geht's direkt los mit dem Tripleheader zum Saisonende.
Vegas wieder mit unchristlichen Zeiten wahrscheinlich. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich habe Angst davor. Das Rennen? Ich meine, das müsste wieder so sein. Also es ist irgendwie wieder ganz cool, komisch. Ja. Ja, genau. Also es ist an sich cool, ne? Weil sonst wird es ja auch irgendwie ein bisschen doof, wenn man das so sonntagnachts auf Montag gucken muss. Gerade wenn man montags arbeiten muss, ist das dann ganz schwer. Aber ja, also an sich kann man sich da wieder auf Nächte mit wenig Schlaf einstellen. Ja, genau. Vegas, dann Katar, dann Abu Dhabi, Tripleheader. Das wird ein geiles Saisonfinale, glaube ich. Auf jeden
Fall. Habe ich richtig Bock drauf. Und wer weiß, vielleicht leben wir ja doch noch den Traum von 3 Fahrern, die im letzten Rennen Weltmeister werden können. Aber aktuell habe ich da so meinen Favoriten. Ihr könnt es denken.
Das Momentum ist gerade sehr, sehr stark in eine Richtung. Ja.
Auf jeden Fall. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal, euer Manu.
Und euer Marc.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.